Und der globale Konzern konnte mit unserem kleinen Prüflabor, was maßgeschneiderte Kundenwünsche in Analysen angeboten hat, nicht so richtig was anfangen. Und dann kam ein großer Kreuzschifffahrtsanbieter auf uns zu oder auf den Konzern und sagte, unsere Schiffe stehen still, das kostet uns täglich mehrere Millionen Dollar. Bitte entwerft uns ein Konzept, dass wir so schnell wie möglich, so sicher wie möglich wieder den Betrieb aufnehmen können.
Ahoi! Ihr habt's im Intro schon gehört und ihr kennt den Seemannsgruß. Heute tauchen wir wieder ab in eine Welt der Life Sciences, zu Land und diesmal sogar zu Wasser. Wir sprechen über Kreuzfahrtschiffe, was zugleich die Verbindung zwischen meinem heutigen Gast und mir ist. Natürlich neben der Leidenschaft für Life Science. Heute blicken wir im Life Science Society Podcast hinter die Kulissen von Laboren. Heute geht es ganz viel um Forschung und Qualitätsmanagement zu Wasser und zu Land. Ich sage es gern nochmal, denn mein heutiger Gast kann über eine außergewöhnliche Karriere sprechen. Freut euch auf spannende Einblicke in die Pharma- und Life Science-Branche und erfährt alles über Corona-Labore auf Kreuzfahrtschiffen. Lernt ihren beruflichen Werdegang raus aus dem Angestelltenverhältnis, rein in die Selbstständigkeit kennen. Los geht's. Wir begrüßen in der Life Science Society Dr. Cornelia Hock. Herzlich willkommen, Cornelia. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, Katrin, für die spannende Einführung und so ein paar Flashbacks in meine 20-jährige Berufserfahrung.
Genau so ist es. Da wollen wir auch gleich anfangen. Cornelia, wer bist du? Wie kommst du hierher? Und wir wollen dich kennenlernen. Erzähl mal.
Ja, wer bin ich? Ich glaube, da reden wir noch viel drüber. Warum bin ich hier, möchte ich mal anfangen. Ich sage immer so schön, das ist eine Kombination aus Erfahrung und glücklichem Zufall, würde ich es mal nennen. Ich
Ja.
bin promovierte Biochemikerin und damit habe ich das große Glück, von Herzen und leidenschaftlich Naturwissenschaftlerin zu sein. Und in dem Sinn passe ich, glaube ich, ganz gut in deinen Life Science 360 Grad Podcast. Und der glückliche Zufall, der bringt mich zur Zeit, seitdem ich selbstständig bin, seit knapp 2 Jahren als Beraterin und Trainerin und Coach für Labore, ja, immer wieder mit neuen Menschen zusammen. Und so habe ich auch über eine gemeinsame Bekannte, die Julia Hildebrand, die deine erste
Genau.
Podcast-Gästin war, den Tipp bekommen, mich einfach mal mit dir zu vernetzen. Und ich glaube, unser Erstkontakt virtuell war ganz gut auf einer
Auf
Wellenlänge
jeden
mit dem
Fall.
gemeinsamen Thema Kreuzfahrtschiff. Und ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ja, du weißt ja, worum es in unserem Podcast geht. In erster Linie haben wir ja das Ziel, jungen Leuten aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten in der Life Science Industrie so alles gibt. Und da ist ja bei dir doch einiges Spannendes zu erzählen. Deshalb würde ich mal vorschlagen, fang mal an. Wie bist du hierher gekommen, wo du jetzt heute bist?
Ja, dann muss ich ein ganzes Stück weit zurückgehen. Ich möchte fast sagen, in mein anderes Ich, als ich 10 Jahre
Okay.
alt war, in der 4. Klasse in der Grundschule. Da wurde ich nämlich schon so das erste Mal mit konfrontiert, du musst doch in die Naturwissenschaften gehen. Meine
Wow, so
Mutter
früh.
hatte so das ehrgeizige Ziel, wir müssen doch als Frauen unsere, ja, Frau in der Männerwelt stehen. Und für sie war damit ausgemacht, ihre Kinder sollten alle mal was Richtung naturwissenschaftlichen Arbeiten machen, weil das ist ja die Männerwelt.
Okay.
Und damit, also meine, muss ich sagen, meine Eltern waren beide verbeamtete Realschullehrer. Meine Mutter Englisch, Französisch, mein Vater Physik und Chemie. Und
Okay.
das heißt, die Naturwissenschaften und auch die Sprachen waren in meiner Kindheit schon aktiv. Und das wurde dann konkret in der 4. Klasse, als der Wechsel aufs Gymnasium bei uns in Bayern anstand. Also ich wohne südlich von München, bin aber in Oberfranken in Bamberg aufgewachsen, als meine Mutter meinte, du gehst aufs mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium. Weil ich
Okay.
war ja mal Naturwissenschaftlerin.
Genau.
Und meine Freunde gingen aber alle aufs humanistisch-neusprachliche Gymnasium. Und dann habe ich,
Ja.
nö, mache ich nicht. Wenn ich mal Naturwissenschaftlerin werden will, werde ich das schon, aber nicht jetzt in der 4. Klasse.
Okay, hast du dich durchgesetzt? Sehr gut.
Habe
Ja.
mich durchgesetzt, bin aufs sprachliche Gymnasium, habe dann den neusprachlichen Zweig gewählt, hatte doch das große Glück, einfach 4 Fremdsprachen lernen zu dürfen.
Wow.
Und habe dann, als es dort dann auch endlich mit der 8., 9., 10. Klasse dann die Fächer Chemie, Physik dazu kamen, habe da alles mitgenommen, was ging. Also ich habe dann
Okay.
auch, es gab dann auch ein Wahlfach biologische Chemie, Biochemie bei einem sehr tollen Biolehrer und habe sozusagen bis zum Abitur wirklich an Wahlfächern in dem Bereich alles mitgenommen, was stundentechnisch dann auch ging. Bis hin zu, dass ich dann auch in Mathematik mein Hauptabi geschrieben habe. Und
Wow.
Ja, damit war sozusagen für mich auch klar belegt, man muss nicht immer gleich den direktesten
Genau, ja.
Weg gehen. Ich brauche auch noch
Das
ein bisschen
stimmt.
was anderes. Aber Naturwissenschaften waren auch immer schon mein Herzensthema. Ich habe dann Ende der 12. Klasse bei uns in Bayreuth, das ist die nächste Stadt mit Uni, so eine Informationsveranstaltung besucht. Und das ging ja so mit Ende 12. Klasse. Ich habe noch 13-jähriges Abitur gemacht, um so Berufsfindung, Vorstellung von Studiengängen. Und ich wusste damals noch nicht so richtig, was ich eigentlich machen will. Mir war irgendwie klar, na, das, was mir am meisten Spaß macht, wäre Gymnasiallehramt auf Mathematik und Chemie.
Okay.
Das war so eigentlich das Thema und die Vorstellung, mit der ich da hingegangen bin. Und dann saß ich in der Mathematik-Informationsveranstaltung. Das dauerte keine 5 Minuten und mir schwirrte der Kopf, weil dort ganz engagierte Mathematik-Doktoranden irgendwelche Mengenberechnungen in bunten Wolken visualisiert haben und ich mir gedacht habe, also das wäre dann doch eine Ebene zu weit, glaube ich nicht. Das
Okay.
Zweite, das ich dann herausgefunden habe, dass Mathematik und Chemie in der Kombination auf Gymnasiallehramt es in Bayern so gar nicht gibt. Da kann
Okay.
man zum Beispiel Mathe und Sport machen oder man konnte damals Chemie und Biologie machen oder Chemie und Physik, aber die Kombi Mathe und Chemie gibt es in Bayern, ich weiß nicht, wie es heute ist, gab es damals nicht vor 25
Ach
Jahren.
ja.
Und dann habe ich gesagt, wenn jetzt meine Studienwahl jetzt schon beeinflusst, wo ich später mal arbeiten kann,
Ja.
und das ist dann zwanghaft außerhalb von Bayern, habe ich gesagt, nicht, dass ich jetzt Bayern für mein ganzes Leben behalten müsste, aber ich möchte zumindest die Option haben, auch wieder
Ja.
in die Heimat zurückgehen zu können. Und dann starb dieser Gedanke. Und dann saß ich in der Chemie-Informationsveranstaltung. Die habe ich natürlich auch angeguckt. Und dann fingen sie an von klassischer Chemie. Da dachte ich mir so, oh, nee, ist mir zu abstrakt, zu theoretisch. Dann kamen sie über die Lebensmittelchemie. Dann dachte ich, jetzt wird es schon ein bisschen spannender. Dann haben sie aber die Frauenquoten genannt von den einzelnen Studiengängen. Dann habe ich mir gedacht, Frauenquote in der Lebensmittelchemie war, glaube ich, 70, 80%. Dann habe ich
Wow.
gesagt, nee, ich muss doch in die Männerwelt, dann arbeite ich hier. Ne?
Das war ich von klein auf so gelernt.
Ja,
Ja,
genau, ich
genau.
horch mal, was noch kommt. Und dann kam ganz am Ende die Vorstellung des Studienfachs Biochemie. Das gab es damals noch nicht an so vielen Unis deutschlandweit. Und das hat sofort meine Aufmerksamkeit gefesselt, weil es für mich darum ging, zu verstehen, wie das Leben funktioniert. Und das habe ich in der Biochemie durchgehört und dachte mir, cool, alles mit chemischen Strukturen erklären, auch sagen, wie der Mensch funktioniert, wie die Atmung funktioniert, wie Verdauung, Bewegung, Stoffwechsel. Dachte ich mir, super, das klingt spannend, das mache ich. Damit war die Entscheidung gefallen, warum ich Biochemie studiert habe.
Okay.
Genau, war da ein bisschen noch eine Hürde. Biochemie galt damals als eines der schwereren, schwersten Studienfächer. Der NC war im Wintersemester an allen anbietenden Unis bei 1,0.
Ach du
Den hatte
Scheiße,
ich nicht,
okay.
hatte schon ein sehr gutes Abi, aber 1,0 hat es nicht gereicht. Und es gab dann an 3 Unis, damals Bayreuth, Berlin und Tübingen, die Möglichkeit, auch im Sommersemester anzufangen. Und ich bin nach dem Abi erstmal noch ein halbes Jahr nach Paris als Au-pair und dachte mir, super, dann schicke ich meine Bewerbung zum Sommersemester ab. Da ging das Gerücht um, es ist so die Resteverwertung, da kommen alle rein. Und genau so war es. Und ich
Ja,
habe
sehr gut.
genau, ich hab dann im Sommer 2000 in Tübingen das Biochemie-Diplomstudium damals noch angefangen, viele spannende Dinge gelernt, Aha-Erlebnisse gehabt, wie denn eigentlich eine Photosynthese chemisch aussieht, wie die Atmung chemisch aussieht, wie der Zitratzyklus läuft. Und dachte mir, super, das hat ja alles seine Ordnung und seine Struktur. Und da kann ich
Okay.
wirklich das Leben auf chemische Formeln runterbrechen.
Ja.
Die Erkenntnis hielt nicht sehr lange an, weil umso tiefer wir da reingestiegen sind, umso mehr dachte ich mir, ich fühle mich wie so ein Raumfahrer im Universum, der eine Galaxie nach der anderen anfährt und immer tiefer einsteigt und immer mehr Sterne entdeckt. Weil ich dachte mir, umso tiefer man in die menschliche Zelle reinschaut, es hört nie auf, man lernt immer was Neues dazu. Und damit war auch so eine gewisse Ehrfurcht und irgendwann auch die Erkenntnis, also ich werde nie hundertprozentig alles erklären können, was das Leben zum
Ja.
Funktionieren braucht.
Mist, der
Ja.
Wunsch aus der 4. Klasse nicht wahr geworden. Ne?
Genau.
Ja.
Aber wie das so ist, was mache ich dann, wenn man Biochemie studiert hat? Naja, ich glaube, über 90, 95% der Naturwissenschaftler promovierten damals. Ich weiß gar nicht, wie es heute jetzt ist mit Bachelor und Master. Ich glaube, im naturwissenschaftlichen Bereich ist Promotion noch so ein, hat man halt zu machen.
Ja, das stimmt.
Und ich bin dann 2005 zur Promotion nach München gegangen, ans Max-Planck-Institut für Psychiatrie. und habe dort in der Angst- und Depressionsforschung im Schwerpunkt molekulare Neurogenetik promoviert.
Wow, das war dann aber
Sehr
noch mal
spannend.
was anderes.
Genau, ich habe aber das Thema, dieses ganze Thema Genetik und RNA und DNA-Analytik hat mich im Hauptstudium schon intensiv begleitet. Ich habe meine Diplomarbeit in der Krebsforschung gemacht. Und da gibt es einfach Methodiken, die man im Labor lernt. Und wie das so ist, umso ja, mehr man sich in bestimmten Analysemethoden spezialisiert, umso enger wird auch der Weg, den man damit dann oft auch gehen kann. Bei mir waren das damals die Microarrays zur Hochdurchsatzanalyse von RNA. Und PCR, das ist auch so eine Hochdurchsatzversion für DNA- und RNA-Analytik. Also da habe ich mich sehr viel fokussiert drauf, bin da auch zu einer echten Spezialistin irgendwann geworden. Und während der Promotion habe ich dann auch den ersten Kontakt Richtung Next Generation Sequencing, also auch so eine Hochdurchsatztechnologie zur genetischen Analyse, mitgenommen. So dass da eigentlich der Fokus klar war, ich mache RNA und DNA und keine Eiweiße, Protein, und ich mache von der Methodik halt die Handvoll an Methoden, über die ich mich jetzt 3, 4, 5 Jahre spezialisiert habe. Habe dann ja in der Promotion auch Tierversuche machen, ja, dürfen, ist schon fast falsch gesagt, müssen in Mäusen. Ich habe es nicht gerne gemacht, habe aber auch viel Zellkultur gemacht. Also habe sehr viele Jahre dort am Max-Planck-Institut fast schon gelebt, habe ein gutes Team dort gehabt, andere Mitdoktoranden. Und ich glaube, was ich am allermeisten dort gelernt habe, war die hohe Frusttoleranz. Also immer wieder von vorne anzufangen, wieder zu gucken. Und was mir damals schon aufgefallen ist, jeder Doktorand hatte seinen Arbeitsplatz, hatte seine Pipetten, hatte seine Spitzen, hatte seine Materialien, die er gehütet hat wie ein Schatz. Weil sobald sich mal jemand was ausgeliehen hat, hatte man selber nicht mehr so viel zur Verfügung. Oder wenn dann der oder diejenige es gewagt hat, Pipetten wieder zurückzustellen, die dann vielleicht nicht mehr ganz sauber waren, hatte man das nächste Experiment kontaminiert.
Und wieder von vorne.
Dann wieder von vorne, teilweise wochenlang, nächtelang. Und dann gab es so ein paar ganz wertvolle Reagenzien im Labor, die haben sich alle geteilt. Und auch da kam es alle paar Wochen vor, dass dann dieses Reagenz kontaminiert war und man dann erstmal wochenlang suchen musste, was war die Ursache? Wie fange ich jetzt wieder an? Wie stelle ich sicher, dass es jetzt funktioniert? Was müssen wir alles wegschmeißen? Was kostet uns das? Und da habe ich für mich schon gemerkt, solange ich meine Struktur kontrollieren kann, funktioniert alles einigermaßen. Wenn dann Querschläge reinkommen, die man nicht unter Kontrolle hat, dann fuchst mich das ganz schön. So. Und dann stand ich da und noch, was mache ich jetzt damit? Und ich hatte dann immer noch so den Plan, naja, ich bin ja Lehrerskind und ich habe auch als Jugendlicher schon Nachhilfe gegeben und ich bringe Leuten gerne was bei. Ich gehe jetzt Richtung Professur. Ist ja ganz logisch. Ja, da kann ich lehren, da kann ich forschen, da habe ich ein Team. Also das ist ja so das Idealbild. Das ist dann im Lauf meiner Doktorarbeit so ein bisschen an politischen und finanziellen Themen gescheitert und ich war dann auch desillusioniert. Bis man meine Professur in seinem Themenbereich kriegt, können Jahrzehnte gefühlt vergehen. Man hat deswegen trotzdem kein Geld und muss sich ständig darum kümmern, Gelder irgendwo Drittmittelanträge zu stellen. Also man steht ständig irgendwie so an der Stuhlkante, auch als Professor, und muss gucken, dass man überhaupt seine Arbeit finanziert bekommt. Und das waren so einige Themen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, das ist es nicht. Ja. Und habe dann noch ein paar Monate als Postdoc in dem Labor weiterarbeiten dürfen, ein paar Forschungssachen fertig machen dürfen und habe mich nebenher beworben. Und ich habe ein Jahr lang mich beworben und bin langsam verzweifelt, weil ich wäre gerne in die Pharmabranche gegangen, ja, hatte aber methodisch
Das
mich
Falsche.
auf Methoden fokussiert, die nicht in der Medikamentenentwicklung unbedingt gebraucht werden. Nur nischentechnisch, aber nicht in der großen Menge. Und hatte dann das Glück, dass ich eine Stelle gefunden habe im wissenschaftlichen Projektmanagement bei einem kleinen, ja, Dienstleistungsprüflabor in Martinsried bei München. Das ist ein Biotech-Cluster, inzwischen deutschlandweit bekannt, wenn nicht sogar global. Und das war ein Dienstleisterlabor damals mit 8 Mitarbeitenden. Die haben im Endeffekt im Auftrag verschiedenster Kunden RNA- und DNA-Analysen angeboten, mit genau Technologien, die ich über Jahre
Die du,
hinweg
ja, genau,
angewendet
perfekt.
habe. Und damit war das ein Match. Und dieses Labor war ein, oder, ja, ein akkreditiertes Prüflabor nach der DIN ISO 17025. Und da kam ich das erste Mal in Kontakt mit Qualitätsmanagement, mit Arbeitsanweisungen, mit Dokumentation und dachte mir, Cool, hier kriege ich ja sofort mit, wer wann mit was gearbeitet hat. Da kann jeder alles teilen, da wird aber alles dokumentiert. Und wenn irgendwo was schief geht, kann man innerhalb von weniger Zeit rausfinden, wo eigentlich die Ursache lag.
Das stimmt, damit war dein Problem von vorher behoben, ne? Ja, stimmt.
Genau, und dann wurde ich ein sehr großer Fan von dem Thema
Ja.
Qualitätsmanagement.
Ja.
Und ich mag Ordnung und Struktur und das kam mir da sehr zugute. Und gleichzeitig, dass es so ein kleines Labor war, war die Arbeit sehr vielfältig. Also da gab es noch keine große Hierarchie. Also als Projektmanagerin habe ich Kunden beraten, habe Angebote geschrieben, habe die Labortechniker im Labor halt gesagt, was sie tun sollen, nach welcher Arbeitsanweisung, welche Analyse. Habe dann auch viel bioinformatische Datenanalysen kennengelernt, die ich
Okay.
selber durchführen durfte, habe Bericht geschrieben und dann im Nachgang den Kunden wieder zum Ergebnis beraten, wenn er Fragen
Ja.
hat. Und damit war so dieser ganze Lifecycle unseres Produktes auf meinem Tisch. Gleichzeitig hatte ich natürlich im Qualitätsmanagement, musste ich mal Prozessbeschreibungen überarbeiten. Und wir hatten dann damals einen Qualitätsmanagementbeauftragten und einen Geschäftsführer dazu, die beide gesagt haben, wir fokussieren uns jetzt vom Marketing her ein bisschen auf klinische Studien. Also Patientenproben. Wir hatten viel Forschungsproben von Tieren, aber auch von Menschen, aber es war wenig klinische Studien dabei. Und dafür braucht man nochmal eine ganz andere regulatorische Voraussetzung im Labor. Und wir haben dann gemeinsam, also der Qualitätsmanagementbeauftragte und ich sozusagen von der operativen Anwenderseite,
Ja.
haben dann innerhalb von einem Jahr unsere vorhandenen Anforderungen oder Regulatorien, die wir umgesetzt hatten, erweitert um die Good Clinical Practices, die GCP, die wir für die klinischen Studien gebraucht haben, nochmal zu etablieren und haben dann noch eins draufgesetzt. Und haben gesagt, GLP, die Good Laboratory Practice für die präklinischen Tierversuche, machen wir auch noch mit. Das ist
Okay, also das ganze Programm.
das ganze Programm. Und
Ja.
damit kam ich erst von der Anwenderseite ran und durfte sozusagen bei der Umsetzung mitgestalten, was sehr spannend war. Und später war es dann so, 2017, da war ich sozusagen, hatte ich schon meine erste Tochter, war dann auch in Teilzeit wieder zurückgekehrt. Es ging dort alles. Ich war dann auch schon 6 Jahre im Unternehmen. Und dann wurde die Stelle vom Qualitätsmanagementverantwortlichen frei.
Okay.
Und dann kam unser Geschäftsführer, mein Chef, zu mir und meinte, das wäre doch was für dich. Du bist doch
Ja.
eh schon so engagiert. Und hier, wir sind ein kleines Team. Damals waren wir dann inzwischen, glaube ich, so 15 Mitarbeitende, dann auch gewachsen. Da hättest du noch mal eine Möglichkeit, dich neu zu verwirklichen. Ja, da habe ich dann nicht nein gesagt. Und dann, wie das manchmal so ist, als Teilzeitmutter eine 100%-Stelle in 60%, gewuppt.
Ja, wir sind immer gut
Und
organisiert, ne? Ja.
ja, war da eigentlich erstmal zufrieden. Und dann kam das zweite Kind, die zweite Elternzeit, und dann kam ich zurück. Und in der Zwischenzeit wurde natürlich
Ja,
eine
jemand
Vollzeit,
eingestellt.
ja, Ersatz sozusagen eingestellt. Und ich habe danach echt kämpfen müssen. Ich sag, das ist es nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr, ich will nicht im Schatten verschwinden. Ich habe vorher
Ja.
strategisch mitgedacht. Ja, also
Ja.
QM hat ja auch was mit Strategie zu tun. Ich habe komplettes Team beraten und unterstützt in der Umsetzung. Ich habe die Audits mitgemanagt. Ich habe auch mit der DAX, der deutschen Akkreditierungsstelle, und den Begutachtern kommuniziert, habe die Geschäftsführer beraten, was dann wirklich sinnvoll ist. Und dann saß ich plötzlich wieder an einem Schreibtisch und wurde nicht mehr gesehen.
Ja.
Oh ja, so. Und was mache ich denn jetzt? Und okay, Qualität ist schon meins, damit ist man auch Branchen offen so ein bisschen, und die Prozesse und regulatorische Anforderungen sind ja oft zu so 80% identisch über die verschiedenen Bereiche. Und dann muss ich sagen, hatte ich so ein bisschen das Glück, dass Corona eingeschlagen ist.
Ja, für manche war es Glück, ne?
Ja, also unser kleines Labor wurde 2019, kurz vor Corona, von einem globalen Konzern aufgekauft. Da hat sich
Okay.
hier einiges nochmal geändert. Und der globale Konzern konnte mit unserem kleinen Prüflabor, was maßgeschneiderte Kundenwünsche in Analysen angeboten hat, nicht so richtig was anfangen. Und dann kam ein großer Kreuzschifffahrtsanbieter auf uns zu oder auf den Konzern und sagte, unsere Schiffe stehen still, das kostet uns täglich mehrere Millionen Dollar. Bitte entwerft uns ein Konzept, dass wir so schnell wie möglich, so sicher wie möglich wieder den Betrieb aufnehmen können.
Das ist schon mal was ganz anderes gewesen da, ne?
Genau, also da war ich plötzlich so, dann wurde ich erstmal in dieses Projekt mit hinzugezogen, in regulatorischen Aspekten dazu beraten, weil die Schiffe fuhren oder hätten weltweit fahren sollen,
Theoretisch,
normalerweise.
ja.
Das heißt, wenn man da so ein Corona-Testing irgendwie anbietet, dann muss das ja auch in allem weltweit regulatorische Anforderungen erfüllen. Da muss man
Okay.
sich so ein bisschen reinlesen, kurzschließen mit anderen aus der Firma, um zu gucken, worauf müssen wir eigentlich achten. Wobei die ISO 17025 oder dann auch die 15189 für diagnostische medizinische Labore da sehr dankbar ist, weil die ja international harmonisiert ist.
Ja.
Also wenn man die Anforderungen erfüllt, dann hat man eigentlich
Sollte es
90
überall
Prozent schon
reichen.
mal
Ja.
erledigt. Und auch während Corona wurden die Anforderungen ja dann oft auch mal mit zugedrücktem Auge durchgewunken, damit
Ja, das stimmt.
getestet werden kann.
Ja.
Genau. Und dann ging es ums operative Projektmanagement. Das hieß, also wir hatten Berater dabei, da aus der Firma Berater, die haben mit der Kreuzschifffahrtsgesellschaft das Konzept dann entwickelt. Das hieß, das Ziel ist es, auf jedes Schiff ein Corona-PCR-Testlabor wirklich aufbauen, keine Schnelltest-Station.
Nee, so richtig,
Dann
wow.
wirklich ein PCR-Labor, weil das sensitiver ist und viel früher anzeigt, wenn
Ja.
jemand infiziert ist. Und die Anforderung war, jeden Tag jeden Menschen auf jedem Schiff zu testen.
Wow. Wie
Und
viel wären das gewesen?
das wären, also wenn die Schiffe voll gewesen wären, das waren so 950 Passagiere, 450 Crew, also so knapp 1.500 Menschen. Die hatten damals sechs Schiffe fahren, das ist jetzt keine von den ganz großen.
Hm.
Und haben dann aber auch am Anfang natürlich nur mit halber Belegschaft angefangen zu fahren.
Ja,
Also sie können die
ja.
Schiffe nicht voll machen, weil wenn du
Durfte
dann
ja auch
mal Crew
anfangs
haben,
gar
das ist
nicht, ne?
nicht
Ja.
gut. Ja, und dann hieß es, ja, hier ist das Konzept, da ungefähr diesen Laborflow wollen wir haben, die Geräte. Und dann war natürlich damals auch die Herausforderung, wo kriegen wir jetzt das ganze Equipment her? Weil der ganze Markt hat danach
War
geschrien, die ganze
klar.
Welt wollte testen,
Ja.
wollte Tierroboter, wollte PCR-Maschinen haben und
Ja.
reagieren. Und da war natürlich dann der globale Großkonzern im Hintergrund sehr
Ja,
hilfreich.
das war
Die
dann ein
hatten
Vorteil,
weltweit
ja.
dann, wir haben teilweise Proberöhrchen aus Indien dann millionenfach importiert, um sie dann
Okay.
wieder auf die Schiffe zu
Zu viel,
verteilen.
ja.
Ja, und meine Aufgabe wurde es dann, weil, also ich war jahrelang Projektmanagerin, ich bin auch jemand, der gern mit hochgekrempelten Armen mitten ins Geschehen
Anpackt,
geht.
ja.
Ich habe mich dann in meiner regulatorisch beratenden Funktion in dem Team nicht sehr lange stillgehalten, sondern habe eigentlich zu allen Themen meinen Senf dazugegeben und hatte dann das Glück, dann auch das Projektmanagement übernehmen zu dürfen. Und
Okay.
war dann plötzlich damit konfrontiert, auf ein Schiff ein Labor zu bauen. So, ja, Geräte kann man anliefern, Reagenzien kann man anliefern. Die haben es dann auch geschafft, da so einigermaßen zwei Mini-Laborräumchen mit Bench und allem aufzubauen. Und eigentlich war die Idee, wir in Martinsried machen einmal den Pilotablauf bei uns im Vorort ins Labor. Und wenn der dann läuft, validiert ist, alle Problemchen ausgemerzt sind, dann kopieren wir den rüber aufs
Ja.
erste Schiff. Wie die Zeit so drängt, und ich muss sagen, Tourismusbranche hat ganz andere Deadlines, als wir es
Das
so aus dem Labor
stimmt.
gewohnt sind, hieß es, nee, in 2 Wochen soll das Labor laufen.
Ja.
Und ich so, naja, Lieferzeit, Roboter ist ja schon 5 bis 8 Wochen. Ja, das geht nicht. Wir wollen in 3 Wochen die erste Fahrt aufnehmen.
Wieder von, ja.
So, und dann fand ich mich plötzlich im Ross, nee, im nicht Rostock, im Rügener Hafen wieder. Nee,
Okay.
Rostock war es, glaube ich. Auf einem Geisterschiff, was dort seit 3 Monaten vor Anker lag,
Ja,
mit
genau.
90 Mann Crew noch an Bord von den
Ja.
450, die sozusagen den Grundbetrieb aufrechterhalten haben. Alles abgesperrt, alles abgedeckt. Ich musste in Vollmontur, Sicherheitskleidung abgesprüht von oben bis unten, dann in einen Laborbereich. Hatten auf demselben Stock noch eine Kabine für mich gebucht und meinen Mitarbeiter, der mitgekommen ist. Und dann haben wir da 10 Tage in Vollquarantäne das Labor aufgebaut.
Wow, okay.
Also war spannend, als ich ankam, hingen noch die Kabel aus der Decke und die Tischplatten waren noch nicht drauf und es hieß, naja, in 12 Tagen machen wir die erste Maschine. Also wir haben es geschafft, das war echt, also wir haben
Respekt.
Tag und Nacht geschuftet, aber wir konnten ja auch nicht raus, wir waren da ja eingesperrt,
Ja,
wir durften nicht
ja.
runter von dem Schiff, wir durften auch nicht in andere Bereiche, weil wir ja die Crews uns hätten kontaminieren können, hätten
Ja,
wir
aber
eventuell Corona eingeschleppt.
das heißt, ihr wart dann nur zu zweit die ganze Zeit und habt es dann da in.
Ja, es kam,
Wow.
also dann kam noch ein Dritter mit dazu. Und natürlich hatten wir Kontakt mit dem Schiffsarzt, weil der war
Ja,
verantwortlich für die ganze
ja.
medizinische Versorgung. Aber der Kontakt bestand auch Vollmontur, Vollschutz und dann ja, wieder danach komplett desinfizieren.
Und
Und
essen und trinken, also so
das
ganz
wurde
praktische
uns,
Sachen.
ja, das wurde uns dann über die Crewgeheimgänge des Schiffes vor die Zimmer
Ja.
gestellt auf dem Tablett.
Boah, ja,
Und wir haben dann
okay.
danach alles schön in Plastiktüten geschmissen, war auch Einweggeschirr und alles, damit die ja nichts spülen müssen und
Boah.
alles Tüte wieder zugeknotet und wieder vor die Tür gestellt.
Okay, wow. Wenn man sich heute so dran zurückdenkt, kann man sich schon fast gar nicht mehr vorstellen, ne, wie das alles war.
Ja,
Boah.
ja, ja.
Und dann, also ich, deshalb, ihr habt es ja in der Anmoderation schon gehört. Ich habe ja auch eine Zeit lang auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Deshalb hat uns das ja auch gleich verbunden im ersten Gespräch. Also ich überlege halt gerade, wie das dann so geht, weil da sind ja einfach keine Räume frei. Also man hat ja, also so ein Schiff ist ja einfach bis auf die letzte Millimeter eigentlich mit allem irgendwie zu. Und dann haben die in der Nähe, also wie stelle ich mir es vor, in der Nähe vom Krankenhaus etwas leergeräumt oder wie, keine Ahnung, also wie hat es funktioniert? Ja.
Ja, die hatten auf einem der oberen Stockwerke, und das weißt du sicher auch, auf den oberen Stockwerken werden die Kabinen immer größer und da
Ja.
wird es immer luxuriöser. Und die hatten
Ja.
auf dem vorletzten Stockwerk ihres Schiffes einen Lagerraum, einen relativ großen.
Ah,
Den
okay.
haben sie umgebaut, was für mich persönlich der Vorteil war, als wir damals zum Aufbau waren, hatten wir halt dann auch die Penthouse-Kabinen,
Na, auch nett.
die kleinen
Ja.
Unterdeckkabinen, während wir dort hausten. Das war dann schon sehr angenehm.
Ja.
Und da haben sie den Lagerraum freigeräumt und
Ach
haben den
so,
unterteilt,
okay.
haben den nach unseren Anweisungen entsprechend auch sicherheitstechnisch mit Unterdruck und HEPA-Filtern und entsprechenden Sicherheitstüren dann auch ausgestattet und nach unserer Anweisung auch dann Schränke und Tische und so eingebaut.
Aber das, wie stelle ich mir es denn jetzt praktisch vor, wenn das, wie das dann im Betrieb war? Sind dann die Leute also am Gangway getestet worden oder sind die dann da erstmal reingeschleust worden in den Lagerraum und da? Oder also wie lief das
Nee.
denn dann?
Also wir haben die Voraussetzung für dieses Testing war auch, also wir brauchen bitte keine Abstriche, weil keiner will sich jeden Tag so ein
Da
Wattestäbchen
rumwühlen
in den
lassen, ja.
Nachbarraum. Und wir haben das Ganze auf Spuckeproben
Ah, die
aufgebaut. Das
Spucke,
heißt, jeder
okay.
hat so ein kleines Röhrchen, jeder Passagier, jeder Crewmitglied hat jeden Tag in seiner Kabine ein mit
Ah.
Barcode gekennzeichnetes Röhrchen vorgefunden, in das er dann reingespuckt hat, noch vorm Zähneputzen, vorm Kaffee und vor allem.
Ja.
Und das Röhrchen dann auf dem Weg in, sei es zum Essen oder zum, wo auch immer, beim medizinischen Center in eine Kiste geschmissen.
Ah, okay.
Und dann hatten wir im Endeffekt Unterstützung von den Nurses und dem Medical Personal dort an Bord, und die haben dann alles eingescannt. Und unser Labor hat dann auch mit mir in der Zusammenarbeit innerhalb von wenigen Wochen eine Software programmiert, wo man zumindest diese Proben einscannt. Und dann nach dem Labor auch die Ergebnisse dann hochladen kann und damit dann automatisch den Barcode mit dem Passagier, mit der Zimmernummer und dem Ergebnis verlinkt hat, sodass sie dann relativ am Anfang sehr schnell sagen konnten, gibt es irgendwo jemanden, der potenziell
Positiv ist,
infiziert
ja.
ist.
Okay.
Ja,
Und
genau.
wer hat dann, also wer hat sich um das Personal gekümmert? Wurde das dann vom Schiff gestellt oder habt ihr die gesucht
Das
oder?
landete auch auf meinem Tisch. Ich durfte mal noch einen Ausflug
Okay.
in HR und Recruiting machen. Nein, ich hatte schon auch Unterstützung, aber im Endeffekt ging es darum, wir mussten natürlich Labormitarbeitende finden,
Naja.
um dann auf einem Schiff zu arbeiten. Da habe ich viel darüber gelernt, wie überhaupt Personal auf dem Schiff ja geplant wird und
Ja.
untergebracht wird und
Ja.
uniformiert wird und solche Themen. Also da habe ich sehr, sehr viel erlebt und gelernt. Und nachdem der globale Konzern, der unser Labor aufgekauft hatte, der Medicover AG, sehr viel in Osteuropa operiert, hatten wir sehr schnell osteuropäische StudentInnen, die gerade mit Bachelor,
Ah.
Master fertig waren und gesagt haben, naja, jetzt während Corona wissen wir eh
Ja,
nicht, wie
kannst
es
eh nichts machen,
weitergeht.
genau.
Gehe
Ja.
ich halt da mal ins Labor, sammle Erfahrung.
Ja,
Und
sehr
wir
gut.
hatten auch da ein klassisches Kommunikationsthema. In Polen wurde rekrutiert von uns und ich habe dann gesagt, gut, schickt sie bitte zu einem dreiwöchigen Labortraining zu uns, dann kriegen sie alle Anweisungen und dann gehen sie aufs Schiff. Der
Ja.
letzte Satz wurde dem ersten Team nicht mitkommuniziert. Die landeten bei uns und dachten, sie bleiben jetzt in München und
Oh
machen
nein!
Corona-Testing. Und als
Ach
wir
du
dann gesagt
Schande!
haben, ihr geht aufs Schiff, klappten erstmal die Unterkiefer runter.
Okay.
Aber auch das haben wir hingekriegt. Das war dann auch so meine Aufgabe, da feinfühlig zu kommunizieren und das dann nochmal klarzustellen. Ich habe dann auch immer wieder Unterstützung an die Seite gekriegt. Im Endeffekt war es meine Verantwortung. Wir haben dann innerhalb von einem halben Jahr sukzessive 60 Labormitarbeitende rekrutiert.
Wow.
Ein Team bestand immer aus einem etwas erfahrenen Laborleiter und zwei ausführenden Labortechnikern, die aber alle drei gleich im Labor standen. Nur einer hat halt
Ja,
die
klar.
Gewalt gehabt und die
Ja.
Ergebnisse freigeben dürfen. Und dann haben wir dann das ganze kulturelle Thema mit, wie arbeite ich auf einem Schiff, natürlich dann auch noch erlebt, als sie das erste Mal ihre Kabinen gesehen haben. 8 Quadratmeter zu teilen mit teilweise
Genau.
wildfremden anderen
Ja.
Crewmitgliedern, geteiltem Bad, Uniform mit schwarzen Strümpfen im Labor. Gab es am
Ja.
Anfang sehr viel zu tun, auch von meiner Seite aus, da Gemüter zu beschwichtigen, Leute zu motivieren, dass sie dranbleiben. Und Ja, dann auch Sachen, weil Corona war ja auch das Reisen nicht ganz so einfach. Und
Naja.
ich sagte, ja, wir haben in, was weiß ich, in Norwegen, in Oslo jetzt einen Crewwechsel und dann hieß es plötzlich, aber nee, das Schiff kommt jetzt, liegt doch nicht an, weil irgendwas. Also da gab es dann immer wieder kurzfristig auch andere Dinge zu organisieren, die außerhalb meiner Labor- und
Das
Wissenschaft-
stimmt, ja. Das ist was
Expertise
ganz
lagen.
anderes, ja.
Und gleichzeitig hatte ich eine unheimliche Rückendeckung bei den obersten Managern auf der Kreuzfahrtseite. Also wenn ich, die haben gesagt, wenn du irgendwas brauchst, ruf an.
Okay.
Das Ergebnis war, also neben, wir hatten dann innerhalb von wenigen Monaten 6 Labore auf Schiffe gebaut. Wir hatten 60 Mitarbeitende rekrutiert, trainiert und in Einsatz geschickt. Wir haben zusätzlich für die Flusskreuzfahrtschiffe noch Labore in Basel, Porto, Amsterdam auch noch zusätzlich mit aufgebaut.
Okay.
Auch Leute trainiert dafür. Und dank all diesem Einsatz konnte diese Kreuzfahrtsgesellschaft als einzige
Ach ja.
ohne jegliche Quarantänevorfälle die komplette Corona-Saison dann auch wieder fahren.
Wow, sehr gut.
Also
Da
war
habt
ein
ihr einen
ganz
guten
spannendes
Job gemacht,
Projekt,
ja.
ja. Und für mich war es so ein bisschen ein Sprungbrett. Ich habe so meine Führungsleidenschaft entdeckt. Ich habe meine Organisationsleidenschaft international, global auch entdeckt. Habe gemerkt, ich kann ohne Probleme auch Auge in Auge mit dem Vice President,
Ja.
mit Multimillionen, Milliarden, was weiß ich,
Ja.
Kreuzfahrtgesellschaft diskutieren. Und habe dann auch, als das Ganze dann wieder abflachte und mein damaliger Geschäftsführer das Unternehmen verlassen hat, auch das Angebot
Oh.
bekommen, die Geschäftsführung von dem Labor zu übernehmen.
Okay.
Dann habe ich gesagt, nee, ist mir nur mal zu groß. Meine Kinder waren damals, glaube ich, am Anfang 2 und 6 und dann 3. Ich habe gesagt, das geht nicht. Ich habe
Ja.
Teilzeit schon auf 30 Stunden aufgestockt. Ich habe dann auch auf 40 Stunden Vollzeit gestockt. Habe dann tatsächlich 60 bis 70 Stunden die Woche gearbeitet,
Wow.
weil wenn im Schiff
Okay.
am Sonntagnachmittag in der Karibik, wenn ihm der Roboter ausfällt, dann klingelt bei mir das Telefon. Ja.
Ja.
So, und dann habe ich aber dann die operative Leitung des Labors in Martinsried übernommen. Das waren vor Ort damals dann so 25 Mitarbeitende, 2021, plus die 55, 60 auf den Schiffen, die international unterwegs waren. Und habe dann gesagt, ich mache das Interne. Ich bin ein Mensch, der intern nach innen arbeitet. Ich bin nicht eine, die Business Development macht, die Marketing macht, die Vertrieb macht, die ständig mit den Kunden am Palavern ist, sagen wir es mal so, sondern ich bin jemand, der intern gerne Menschen, Prozesse und Qualität organisiert, sicherstellt, im Team verbessern möchte. Und bin dann muss gerade überlegen, ich glaube, es war März, April 2021 COO von dem Labor geworden. Mit dem Versprechen, dass sie mir das Kreuzfahrtprojekt, dass sie mir da jemanden an die Seite stellen, der das von mir übernimmt.
Ja.
Das ist dann leider nicht so passiert, wie es geplant war.
Okay.
Auch in HR kam dann erstmal keine Unterstützung. Business Development kam keine Unterstützung.
Okay.
Bis ich am Ende mit 4 bis 5 Vollzeitjobs gefühlt da saß.
Plus dem Vollzeitjob Mama.
Plus den
Also,
Vollzeitjob
ja.
Mama. Ich habe das eine Zeit lang echt durchgepowert. Ich hatte auch sehr, sehr viel Unterstützung von meinem lokalen Team vor Ort, die teilweise schon viele Jahre mit mir zusammen in dem Unternehmen waren. Also das war wirklich, ohne die wäre ich aufgeschmissen gewesen. Die
Ja,
haben
das
ja
glaube
sowas den
ich.
Rücken freigehalten, die haben so viele Dinge selbstständig getan. Natürlich sind auch dann schon damals einige daran auch zugrunde gegangen. Das war einfach Corona plus der Großkonzern plus Weggang des Geschäftsführers. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, um alle
Nee,
Baustellen aufzufangen, die da waren. Und habe das dann eine Weile gemanagt und habe dann gemerkt, Ende 2021, Anfang 2022, es tut mir nicht mehr gut. War ich fast 11 Jahre im Unternehmen. Ich habe gemerkt, ich reagiere körperlich, Anzeichen von Burnout werden laut, Familie
Ja.
leidet. Und hatte dann das große Glück, dass dann doch mal für ein halbes Jahr ein Interim HR-Business-Partner mir an die Seite gestellt wurde. Und da kam eine wunderbare Frau zu mir ins Büro, die selber auch freiberuflich Veränderungscoach ist.
Aha.
Die beobachtete mich 2 Stunden und sagte dann, Cornelia, wie geht's denn dir eigentlich?
Wow, die hat es gleich
Und ich
gesehen.
dachte mir, das hat mich schon lange nicht mehr gefragt,
Ja,
nicht mehr
ja.
gefragt, vor allem nicht so bewusst. Und ich habe sie nur angeguckt und ich habe gesagt, ganz ehrlich, entweder bin ich ab morgen krank oder ich kündige.
Ja, wow.
Das war dann erstmal, und so war es am Ende dann auch. Ich habe dann mich dann auch irgendwann eine Phase später krank schreiben lassen. Bin dann wieder zurück nach 4 Wochen Und habe dann 3 Tage später meine Kündigung
Ja.
eingereicht. Ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe sehr viel erlebt. Ich bin sehr viel vorangekommen. Und gerade dieses Kreuzfahrtsprojekt war 2 Jahre lang mein Baby. Also dafür habe ich gelebt und gearbeitet. Es hat so
Das glaube
Spaß
ich.
gemacht,
Ja.
mal in eine andere Welt einzutauchen.
Und es
Ja,
ist eine ganz andere Welt, ja.
und auch mal Projekte voranzubringen, weil plötzlich Geld keine Rolle mehr spielt, dafür die
Ja.
Zeit.
Ja, ja.
Und hab unheimlich viel mitgenommen. Ich habe aber gesagt, das geht so nicht mehr. In dem Unternehmen selber fehlt mir die Unterstützung, die ich bräuchte, um mit meinen Werten und meinem Antrieb und meiner Energie dort wirklich was zu bewirken.
Weiterzukommen. Ja.
Und habe dann gekündigt. Habe ganz bewusst gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, aber ich brauche eine Pause.
Ja,
So.
manchmal die genau die richtige Entscheidung.
Und das war dann, 17 Jahre nachdem ich mein Studium beendet hatte, war ich an dem Punkt, hätte mir das jemand am Anfang des Studiums gesagt,
Ja, das ist
dass ich
nicht
da
der
mal
Wahnsinn.
lande, dass ich heute hier sitze. Auch mein
Ja.
Vater hätte nicht gesagt, so wie, wo kommst denn du da her?
Ja.
Ja. Und ja, dann habe ich dank der Arbeitsagentur, man fällt ja erstmal weich das erste Jahr in Deutschland
Ja,
mit
Gott sei Dank.
Arbeitslosigkeit,
Ja.
hatte ich die Möglichkeit durchzuschnaufen und ich habe dann eine wunderbare Weiterbildung machen dürfen im Bereich agiles Arbeiten. Also ich hatte erst vom Arbeitsamt, aber als Agentur eine persönliche Business Coach, also finanziert bekommen für 16
Wow.
Stunden persönliches Coaching. Und da schwappte das schon immer wieder rein, das Thema VUCA-Welt, agiles Denken, Arbeiten, auch Selbstständigkeit, klangen da alles an. Und dann habe ich bei Digetic GmbH, ist eine digitale Fortbildungsfirma, eine 4-5-monatige Ausbildung zum agilen Projektmanager, Scrum Master, Agile Coach und Agile Organization New Work Expert gemacht.
Okay.
Dort habe ich sehr, sehr viele Dinge gelernt und verstanden, die ich intuitiv in meinem Berufsleben, meiner Art zu führen, eh schon
Ja,
umgesetzt
gemacht hat.
habe oder
Ja.
versucht habe. Ich habe auch verstanden, dass das Programmierteam, was uns damals für die Kreuzschifffahrten diese Software so schnell programmiert hatte, für die Proben, Registrierung und Verfolgung, die haben nach Scrum gearbeitet. Ich wusste das nur nicht. Wieso wollen die immer nur alle 14 Tage was Neues drin haben? Und
Ja.
dann gibt es ja ganz, das habe ich alles verstanden im Nachhinein und dachte mir, hätte
Ja.
ich das vor 2 Jahren gewusst, wenn viele Dinge anders gelaufen.
Ja.
Und ich nutze das jetzt. Und die Frage ist, was mache ich danach dann damit? Ja, ich
Ja.
bin jetzt Agile Coach, Agile Project Manager, habe Erfahrung im Labor, im Qualitätsmanagement viele Jahre regulatorisch gearbeitet. Und dann kam so ein bisschen der Wink mit dem Zaunpfahl. Das eine war mein Ex-Chef, der ehemalige Geschäftsführer von dem Labor, der gesagt hat, oh, ich bin im neuen Labor, ehemaliges Corona-PCR-Durchsatzlabor. Wir wollen jetzt medizinische Diagnostiktests fürs Home-Testing anbieten. Ich brauche eine Beraterin, die uns hilft, Qualitätsmanagement aufzubauen.
Ah,
Dachte ich mir,
okay.
cool, erster Auftrag steht schon in der
Ja,
Tür.
sehr gut.
Die Vermittlerin von der Arbeitsagentur hat auch immer wieder gesagt, also warum machen Sie sich nicht selbstständig? Ich habe da wirklich von der Arbeitsagentur jemanden an der Seite gehabt, der das mit gefördert hat, weil oft blockieren die
Wow.
das.
Ja.
Dann habe ich es auch geschafft, mit deren Unterstützung den Gründerzuschuss dann zu bekommen, sodass ich
Okay.
das halbe Jahr safe war, weil ich gesagt habe, ich vereinbare jetzt meine ganze agile Art zu denken, zu führen, die Methoden, dieses Miteinander, Feedback-Kultur, Fehlerkultur, also all das fand ich, das war für mich immer unheimlich wichtig, Menschen ins Gespräch zu bringen und dazu zu bringen, den Status quo zu hinterfragen. Gucken, wie kann man es anders machen?
Genau.
Wie kann man es besser machen? Und habe das kombiniert mit Qualitätsmanagement, weil ich der Meinung bin, dass Qualitätsmanagement, so wie es die letzten Jahrzehnte etabliert wurde, in der heutigen Welt keine Daseinsberechtigung mehr hat.
Warum?
Also ganz krass, weil es ist eine Dokumentenschlacht. Es
Naja.
wird hauptsächlich gemacht, um Audits zu bestehen. Natürlich im Labor, im medizinischen Bereich gibt es die Anforderungen strenger und das hat seinen Grund, weil das Risiko dahinter viel höher ist. Man hat immer
Ja.
mit Menschen- und Patientensicherheit
Ja,
zu
klar.
tun. Ja, da müssen die Anforderungen hoch sein und gleichzeitig wird das ganz oft so nach Schema F umgesetzt. Ich habe hier Normkapitel, ich habe Anforderungen, die setze ich eins zu eins in meine Verfahrensanweisung um, dann schreibe ich noch irgendein Formblatt dazu, um zu dokumentieren, dass ich alles erfülle,
Gemacht hat.
Haken dran. So.
Ja.
Und ich erinnere mich daran, dass eine unserer Labormitarbeitenden mal gesagt hat, boah, das ist doch langsam Wahnsinn, ich brauche 20% meiner täglichen Arbeitszeit rein für die Dokumentation.
Wow. Okay. Die ja erstmal an sich niemandem was bringt, ne? Ja.
Genau, außer dass man schnell kontaminierte Reagenzien identifiziert. Und
Außer
die
da,
ganze
genau,
Welt von vorne wieder anfangen muss, Experimente
ja.
zu wiederholen. Und Ich habe meine Rolle auch im Qualitätsmanagement. Natürlich musste ich Dokumente schreiben, Dokumente prüfen. Und gleichzeitig war ich auch immer die Beraterin. Wenn die gesagt haben, wir müssen das jetzt hier umsetzen, ich weiß nicht genau, wie das geht, hast du einen Tipp? Und dann hat man gemeinsam einen sinnvollen Weg gefunden, der nicht immer hieß, noch ein Formblatt oder noch irgendein Dokument, sondern geguckt, wie man das leicht umsetzen kann. Natürlich war da auch ein Qualitätsmanagement, was seit 15 Jahren dort auch gewachsen war, 20 Jahren am Ende. Und da setzt man nicht mal einfach alles neu auf. Ja? Aber für mich ist dieser Dreiklang Menschen, Prozesse, Qualität gehört für mich zusammen. Das heißt, wenn man gute Qualität haben möchte, die auch gelebt wird, die funktioniert, die nicht wehtut und ein notwendiges Übel ist, wie es oft ja heutzutage ist, weil ich muss das machen, im Laborbereich muss man ja auch, das ist nicht wie Unternehmen mit der ISO 9001, wo man meistens oft die Freiheit hat zu sagen, mache ich, weil die Kunden das wollen oder mache ich halt nicht. Im Laborbereich musst du es im Endeffekt für die Analysentypen haben. Und wenn man was haben muss, naja, dann gibt man halt das Geld dafür aus, stellt einen Qualitätsverantwortlichen an, lässt sich was aufsetzen, hofft, dass man seine Zertifikathäkchen kriegt am Ende und durchkommt. Und das Ganze mal strategisch, unternehmerisch sinnvoll zu betrachten, zu gucken, wie kann mir denn Qualitätsmanagement,
Helfen.
Qualitätsfokussierung Mehrwert bringen?
Genau.
Das fängt langsam jetzt an, auch in so der Bubble, in der ich inzwischen unterwegs bin, gibt es ganz viele Verfechter, Julia ja auch, Julia Herrin.
Genau.
Die sagen, man kann Qualität auch unternehmerisch sinnvoll und wertschöpfend gestalten. Und da gehören für mich dazu effiziente, funktionierende Prozesse, gerne auch agile Prozesse in der heutigen Welt, wenn man mal reagieren muss. Und ganz wichtig, die Menschen.
Das stimmt.
Also ohne die Menschen funktionieren die Prozesse nicht sauber und dann gibt es auch keine gute Qualität. Und das habe ich dann beschlossen, vereine ich jetzt in meiner Selbstständigkeit, gehe in die Labore. Und je nachdem, wo da die Schmerzpunkte liegen, ist es eine Prozessoptimierung, ist es eine Veränderung des Qualitätsmanagements und es ist immer ein Zusammenbringen von Menschen
So ist es.
und sie dazu befähigen, die Perspektive zu ändern, miteinander wirklich Feedback-Kultur zu leben und gemeinsam sich weiterzuentwickeln. Ja.
Und hast du da jetzt, also die Julia ist ja mehr so in dem im Lebensmittelbereich unterwegs, und hast du auch eine Spezialisierung, wenn du die Labore berätst? Oder, mein, du hast ja schon so viel gemacht, sagst du, ja, wer Hilfe braucht, hallo, hier bin ich.
Ja, also ich habe meine Heimat sind die Prüflaboratorien und die medizinischen Laboratorien. Da war ich einfach jahrelang dabei. Die Normen, Anforderungen kenne ich auswendig fast. Ja. Da weiß ich, wie Menschen ticken, wie Prozesse laufen müssen, wie Erwartungen von Begutachtern, aber auch von Kunden sind. Ich habe inzwischen auch schon Ausflüge jetzt in ein Produkttesting-Labor gemacht, in ein Umweltanalyse-Labor. Aber jetzt sind alles Prüflabore, alle nach der DIN EN ISO 17025 akkreditiert und oder medizinische Labore nach der ISO 15189. Das ist mein Schwerpunkt. Ich sage immer, in all diesen regulatorischen Anforderungen steckt die ISO 9001 mit
Mit
drinnen. Also die
drin,
kann
ja.
ich theoretisch auch. Ich bleibe aber aktuell in meiner Heimat bei den Prüfern medizinischen Laboren.
Okay, also
Ja.
jemand, wenn hier jemand zuhört, der noch Bedarf hat, meldet euch gerne bei Cornelia. Ja. Wie sieht's denn aus? Hast du denn überhaupt noch Kapazitäten frei? Ja, oder?
Ja, habe ich
Nehmen wir
schon.
jetzt
Also
Thema.
ich sage, bei mir ist der Schwerpunkt gerade so ein bisschen mal einzusteigen, sagen wir machen mal einen Eintagesworkshop, um mal kennenzulernen, eine akute Fragestellung auch zu bearbeiten, damit das Team lernt, was kann es mitnehmen, wenn es mal einen Tag investiert in mich und auch die Zeit. Ich biete auch einfach Trainings an. Ich bin bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität auch Trainerin für den ISO 17025 Lab Management 1 Kurs. Also auch das fachliche Wissen gebe ich weiter. Und ich sage immer, es ist jetzt keine Kapazität für ein 2 Jahre dauerndes Vollzeitprojekt bei mir da, aber das ist auch nicht so, wie ich arbeite, sondern ich steige ein und dann schaue ich, wie ich die Labore, die Menschen begleiten kann. Das kann mal intensiver sein, das kann aber auch mal sagen, ich schalte mich zweimal im Monat zu einem Meeting mit dazu und
Dazu, ja.
moderiere und helfe euch da. Also ich habe momentan noch Kapazitäten, allerdings keine Vollzeit.
Okay, gut, dann können wir das so weitergeben. Genau, ja. So, jetzt im Nachhinein, wie du es ja eben gesagt hast, das war auch gar nicht dein Plan, irgendwie selbstständig zu werden. Aber jetzt sagst du, das ist also für meine jetzige Lebensphase genau das, was ich gebraucht habe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen das Dilemma, dass ich mit meiner Erfahrung und meiner Qualifikation nur sehr schwer einen Teilzeitjob finde. Ich bin und bleibe aktuell Mama von einer 6-jährigen und 10-jährigen Tochter. Das heißt, ich brauche eine gewisse Flexibilität, um auch für die Familie da sein zu können. Mein Mann unterstützt mich da komplett. Also das heißt,
Sehr
ich kann
schön.
auch mal ganze Tage unterwegs sein, mehrere Tage unterwegs sein. Und gleichzeitig brauche ich im Ausgleich die Flexibilität, auch mal nachmittags zum Sportkurs fahren zu
Genau
können.
so ist es, genauso.
Und das ist was, das ist der eine Aspekt. Und das andere ist, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, dass diese, wie soll ich das sagen, dieses Standing und die damit einhergehende Flexibilität, die ich bei meinem letzten Arbeitgeber bis zu einem gewissen Grad hatte, nach 11 Jahren Betriebszugehörigkeit, die habe ich mir über viele Jahre
Ja,
erarbeitet.
genau.
Und die findet man natürlich nicht ab Tag 1 in einem neuen Unternehmen.
Ja.
Und da bin ich gerne meine eigene Chefin.
Ja,
Auch wenn
verstehe
das Thema Vertrieb und Akquise jetzt nicht meine
ich. Ja.
Lieblingsthemen
Ja.
sind. Und gleichzeitig lerne ich jeden Tag so viel Neues dazu und
Schön.
freue mich an all dem, was ich erleben darf und an vielen neuen Menschen, die mein Leben heute bereichern.
Ja.
Also vor 2 Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen können.
Mhm.
Und ich freue mich sehr, dass ich mich traut habe, in die Selbstständigkeit zu gehen. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo ich wieder sage, ach, mit der Angestelltenverhältnis, das habe ich was Cooles gefunden. Aktuell bin ich dankbar, so wie es ist.
Dass es so ist, ja. Aber es ist genau das, was eigentlich jeder unserer Folgen bisher gezeigt hat. Man braucht gar keine, also wenn man am Anfang der Karriere steht, noch gar nicht so eine Angst davor zu haben, wähle ich vielleicht gerade das Falsche. Weil es ist, probiert es einfach aus. Weil du, also ich finde, man kommt doch irgendwo anders heraus, als man vorher gedacht hat. Ist, also der seltenste Weg führt einfach irgendwie immer geradeaus. Und meine auch das, was wir ja bei LumHR erleben, es gibt einfach verschiedene Phasen im Leben. Und für verschiedene Phasen in seinem Leben braucht man andere Voraussetzungen. Wie du vorhin gesagt hast, in der Zeit mit dem Kreuzfahrtschiff habe ich 60 Stunden gearbeitet. Ja, da habe ich drüber nachgedacht. Während ich auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe, habe ich, keine Ahnung, 80 Stunden die Woche gearbeitet. Das war aber okay, weil da war ich alleine und für keine Familie verantwortlich und für gar nichts. Aber wenn man halt in einem anderen Umfeld ist, in dem man halt auch eben noch Mama ist oder was auch immer für Verpflichtungen hat, dann geht es halt auf Dauer nicht. Und dann ist es genau das Richtige zu sagen, hier, ich höre jetzt auf meinen Körper und ich, es geht nicht. Ansonsten gehen wir alle kaputt da dran. Aber das freut mich sehr, dass du einen Weg gefunden hast und damit jetzt auch wieder andere Menschen glücklich machen kannst mit deinem Herzensthema der Qualität. Schön. Perfekt. Jetzt haben wir schon so lange gequatscht. Jetzt müssen wir mal schon hier zu unserer Schnellfragerunde kommen. Kennst du die Schnellfragerunde?
Nein.
Nein, okay. Am Ende unseres Podcasts machen wir immer eine kurze Fragerunde und ich würde mich freuen, wenn du einfach spontan darauf antwortest. Ja, und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Frage Nummer eins, bleiben wir bei den Kreuzfahrten. Hast du überhaupt schon mal eine Kreuzfahrt selbst gemacht?
Dank dieses Projekts danach dann ja. Ich wurde
Ah, okay.
dann von dem Vicepräsidenten zur Jungfernfahrt eines der neuen Schiffe
Wow.
eingeladen. Schiffe, auf
Okay.
die normalerweise nur Passagiere 18 plus dürfen, waren dann für eine dreitägige Fahrt freigegeben für VIP, Family and Friends und ich durfte Mann
Cool.
und Kinder mitnehmen.
Ja.
Und damit hatten wir das Vergnügen, 3 Tage auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird nicht mein Lieblingsurlaub.
Okay, warum?
Ich bin eine Bergsteigerin und Camperin.
Ah,
Ich
okay, ja, der
brauche
Berg
die
ist wieder weniger.
Möglichkeit, jederzeit irgendwo hinlaufen zu können, wo ich
Ja.
möchte.
Ja, das geht ja nicht,
Und habe
nein.
mich etwas eingesperrt gefühlt.
Okay, ja. Also ich, wie du vorhin gesagt hast, wir waren ganz oben, also ich war auch noch unter Wasser. Da
Ja.
war meine Kabine ja damals und sind auch ganz viele, die sagen, Gott, oh Gott, wie kannst du das nur? Aber für mich war es jetzt irgendwie kein Problem. Aber gut, so sind die Menschen halt auch einfach verschieden. Dann steht hier, Corona-Tests waren während der Pandemie für mich.
Daseinsberechtigung.
Ja.
Es war mein Arbeits- und Lebensinhalt und es
Ja.
war für die gesamte Gesellschaft die Möglichkeit, irgendwie
Genau.
weiterzumachen.
Genau so ist es. Wenn du einen Tag in einem berühmten Labor deiner Wahl verbringen würdest, wo wäre das?
Ich möchte schon seit 25 Jahren bei Roche in Penzberg Hallo sagen.
Okay. Also alle, die hier zuhören, Hagen Pfundner, gerne mal melden. Die Cornelia möchte mal einen Tag zu euch kommen. Wie
Einfach
kommt
mal,
das?
das ist einfach ein Großkonzern, der durch die räumliche Nähe bei mir schon immer präsent war.
Ja.
Und ich möchte einfach mal sehen, wie so ein Großkonzern tickt, wie
Okay.
die
Ja.
funktionieren. Das ist ja eine kleine Stadt an sich.
Ja, das stimmt, ja.
Und mir geht es nicht darum, in das Labor zu gucken und zu schauen, was sie da täglich machen, sondern ich möchte gern wissen, wie tickt so ein Großkonzern.
Nur wer
Wie
weiß, vielleicht
funktioniert
haben sie
das?
ja mal einen Auftrag für dich.
Ja,
Also ihr seid, könnt euch gerne melden, ja.
genau.
Ja, das jetzt sind wir bei der Frage, die wir gerade schon beantwortet haben. Stell dir vor, du könntest 10 Jahre in die Zukunft schauen. Wo siehst du dich beruflich? Hast du da schon eine Idee?
Ich hoffe, dass ich das, was ich heute tun darf, in 10 Jahren immer noch tun darf.
Okay.
Sicher inhaltlich anders, sicher
Ja.
auch durch viele Projekte und Erfahrungen wieder angepasst. Ich möchte in 10 Jahren weiter Menschen motivieren, ins Tun zu kommen. Wo und wie das sein wird, ist mir ehrlich gesagt
Niemand.
fast egal.
Okay, schön. Aber dann zeigt es, dass du liebst, was du tust. Ja. So, und dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle. Schlag mir doch gerne mal zwei Personen vor, die auch hier in meinem Podcast zu Gast sein sollten.
Da brauchen wir jetzt den Life-Science-Bezug.
Ja, der wäre schön.
Da muss ich immer gucken. Das eine ist eine meiner ehemaligen Mitarbeiterinnen, die Vanessa Gebauer, nennt die sich. War bei mir auch einige Jahre Projektmanagerin, ist inzwischen Richtung Business Development bei einem Startup, was eine App für die Erkennung und Diagnose von Neurodermitis entwickelt.
Oh,
Ganz
spannend.
spannend. Die ist
Ja.
10 Jahre jünger als ich, hat aber in ihrer Karriere auch schon so ein paar Dinge erlebt und steht aber gleichzeitig noch in einer Lebenssituation, die ein bisschen früher ist, die vielleicht noch mehr Input für zukünftige Naturwissenschaftlerinnen
Genau,
geben
spannend.
kann. Das ist das eine. Und das andere, jetzt muss ich mal überlegen, wen habe ich denn da noch? Der Stefan Kutschote, das ist mein ehemaliger Chef, dessen Chefin ich dann geworden bin.
Okay.
Ein Diplombiologe, der bei uns viele Jahre als Laborleiter gearbeitet hat und der mir gezeigt hat, es braucht nicht immer eine Promotion.
Ja, genau, sehe ich auch
Und
so.
auch
Ja.
ein sehr analytisch denkender Mensch, der jetzt seit ein paar Jahren auch einem Startup in München als Laborleiter unterstützt. Die entwickeln einen Früherkennungstest aus Nasensekret. Gestartet sind sie mit Alzheimer-Demenzerkrankungen und sind da am Aufbau und Entwickeln. Und das ist für mich ein Mensch, der hat eigentlich viele Jahre gut in seinem Positionsstuhl gesessen und hat dann irgendwann auch noch mal sich verändert und hat gesagt, ich gehe jetzt in den Start-up und fange da neu an und mach mal was anderes.
Das klingt sehr
Genau.
spannend. Ja, schön. Dann, wow, jetzt ist die Zeit so schnell rumgegangen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Es war schön, dir zuzuhören. Ich hatte ja gar nicht viel zu fragen, weil du so toll erzählt hast. Und also, ja, hätte jetzt auch noch 2 Stunden zuhören können. Ja, dann, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über ein paar Kommentare. Oder wenn ihr noch Fragen habt, steht die Cornelia euch natürlich auch gerne zur Verfügung. Wir werden auch ihre Webseite natürlich in den Shownotes verlinken, damit, falls ihr Aufträge habt von Roche, meldet euch gerne bei Cornelia, aber auch gerne von anderen Laboren. Und ja, dann danke ich euch herzlich, dass ihr heute wieder dabei wart. Abonniert gerne unseren Podcast und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Dankeschön, Cornelia, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke dir für die kurzweilige Stunde.
Ich danke dir. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.